Ja, herzlichen Dank an euch, dass ihr unseren Blick so auf Jesus gerichtet habt. Damit sind wir ja eigentlich schon beim Thema. Gottesdienst ist dazu da, um Jesus zu begegnen. Und wir sind in der Predigtreihe, oder ich predige ja fortlaufend aus dem Markus-Evangelium. Ich predige eigentlich sehr gerne über Bibeltexte. Mir ist das grundsätzlich wichtig, weil ich glaube, dass die Bibel eine Nahrung ist für unseren Glauben. Weil ich auch davon überzeugt bin, dass ich nicht irgendwelche Meinungen weitergeben soll, einfach nur, sondern euch mit dem versorgen soll, was Gott über sich selbst sagt, was Gott über uns sagt, dass wir durch die Bibel Gott begegnen. Ich glaube, die Bibel ist Gottes Wort, aber sie ist nicht Gott selbst. Sie ist ein Weg, um Gott zu begegnen, und der Weg, der mir unglaublich wichtig ist, weil es da ja mich mit dem konfrontiert, was Gott von sich selber sagt. Genau, und wir sind im Markus-Evangelium mit Jesus unterwegs, und wir gehen einfach weiter, wo ich vorletzten Sonntag aufgehört habe. Vorletzten Sonntag haben wir von dieser Sturmstillung gehört, wo Jesus dem Wind und den Wellen gebietet, sie sollen still sein, und dann bleiben die Jünger mit dieser Frage zurück: Wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Also es ist eine unglaubliche Macht. Er offenbart sich als Gott und als Schöpfer. Und jetzt fahren sie weiter über den See, und wir lesen ihn ab Markus 5, Vers 1. So kamen sie in das Gebiet der Gerasener am gegenüberliegenden Ufer des Sees. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen, und niemand war mehr in der Lage, ihn zu bändigen, nicht einmal mit Ketten. Man hatte ihn zwar schon oft an Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mehr Herr über ihn. Tag und Nacht war er ununterbrochen in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit den Steinen auf sich ein. Kaum hatte dieser Mann Jesus von Weitem erblickt, kam er herbeigerannt und warf sich vor ihm auf die Knie. Er schrie mit lauter Stimme: Was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus war ihm sofort mit den Worten entgegengetreten: Verlass diesen Menschen, du böser Geist. Nun fragte ihn Jesus: Wie heißt du? Und ich heiße Legion, antwortete er, denn wir sind viele. Und er flehte Jesus an, sie nicht aus jener Gegend fortzuschicken. Nicht weit von dort weidete am Berghang eine große Herde Schweine. Lass uns doch in die Schweine fahren, baten die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen, und die bösen Geister verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da stürzte sich die ganze Herde, etwa 2000 Tiere, den Abhang hinunter in den See und ertrank. Die Schweinehirten liefen davon und berichteten alles in der Stadt und in den Dörfern. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Besessenen bei ihm. Der Mann, in dem die Legion Dämonen gewesen war, saß jetzt da, bekleidet und bei klarem Verstand. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Nachdem sie von den Augenzeugen erfahren hatten, was mit dem Besessenen und mit den Schweinen geschehen war, drängten sie Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als er ins Boot stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Geh nach Hause zu deinen Angehörigen, sagte er, und berichte ihnen, was der Herr für dich getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Da ging der Mann fort und begann im Zehnstädtegebiet zu verkünden, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten. Ein relativ langer Text, aber wir kommen ja noch auf die Details zu sprechen. Ich muss sagen, dass diese Predigt mich herausgefordert hat. Ich weiß jetzt so, wie es bei euch geht beim Hören dieses Textes. In dem Text kommt ja relativ viel vor, was einem, sage ich mal, fremd ist. Also, dass einer in Grabhöhlen haust, dass einer die ganze Nacht schreit, das ist jetzt nicht gerade unsere erste Erlebniswelt. Dann die Rede von Dämonen und von Besessenheit, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, weiß auch nicht, wie ihr darüber denkt. Und dann kommt ja ganz schnell die Frage eigentlich, wenn wir Bibel lesen, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für meinen Alltag, was sagt das jetzt mir? Und manchmal laufen wir dann in Gefahr, solche Texte, die vielleicht ein bisschen unbequem sind, einfach zu überspringen. Oder ich hätte auch sagen können, hey, ich fasse die nächsten Texte zusammen oder ich lasse den aus. Weiß gar nicht, wie viele das von euch gemerkt hätten. Das wäre bequemer gewesen. Aber nein, ich möchte gerne über diesen Text predigen und ich möchte mich auch gerne der Herausforderung dieses Textes stellen, weil ich glaube, dieser Text, der hat eine wichtige und ermutigende Botschaft für uns. Genau, und deswegen möchte ich mich diesem Text widmen. Zunächst mal ist ja offensichtlich ein Spannungsfeld das Thema Teufel, Dämonen, Besessenheit. Vielleicht denken wir, wer heute noch an einen Teufel glaubt, der ist naiv. Das wäre keine Überraschung. Das PM-Magazin hat in Deutschland eine Umfrage gemacht und hat gefragt, glaubst du an das Böse, den Teufel? Da haben dann 68% gesagt, das sei eine menschliche Erfindung. 50% haben gesagt, ja, das Böse wohnt in jedem von uns, so die dunkle Seite hat jeder bei sich. 49% haben gesagt, das ist ein Machtinstrument der Kirche, also was die Kirche erfunden hat, um andere zu unterdrücken. 23% haben gesagt, das ist eine Realität. 14% könnten sich einen Pakt mit dem Bösen vorstellen und 9% macht das Angst. Genau. Ja, wie gehen wir mit der Wirklichkeit des Teufels um? Rudolf Bultmann, ein sehr bekannter Theologe, vor etwa 70 Jahren verstorben, etwas mehr als 70 Jahren verstorben, hat einen ganz berühmten Aufsatz geschrieben über das Neue Testament und Mythologie. Und er hat, Rudolf Bultmann war ein sehr intelligenter Mann. Ich stimme seinen Schlussfolgerungen nicht zu, aber er war ein exzellenter Denker und Analytiker. Und er schreibt in diesem Aufsatz einen Satz, den ihr vielleicht schon mal gehört habt, und deswegen traue ich mich auch, sowas mal hier zu zitieren, oder von ihm zu reden. Er hat gesagt, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben. Und wer meint, es für seine Person tun zu können, muss sich klar machen, dass er, wenn er das für die Haltung christlichen Glaubens erklärt, damit die christliche Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich macht. 1941, also wirklich schon mehr als 70 Jahre her. Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben. Also müsste ich jetzt eigentlich, wenn ich Rudolf Bultmann folge, diesen Text entmythologisieren, aufhören, von dieser Geisterwelt zu sprechen. Das mache ich aber nicht. Man merkt in diesem Aufsatz von Rudolf Bultmann, dass er sehr schnell so diesen wissenschaftlich aufgeklärten Mensch, wie wir das uns ja heute auch noch vorstellen, dass wir ziemlich viel wissen, ziemlich viel auch besser wissen, dem naiven, gläubigen, einfachen Menschen gegenüberstellt, der in der damaligen Zeit halt keine anderen Erklärungen hatte. Dabei übersieht man, finde ich, dass das Neue Testament sehr wohl unterscheidet zwischen Krankheit und Besessenheit. Und man sieht auch, dass wir alle wahrscheinlich vor den ägyptischen Pyramiden stehen würden und staunen über die Fähigkeit und Intelligenz dieser Menschen, ohne jeglichen Strom, ohne jeglichen Kraftstoff, ohne jegliche Verwendung von Rädern oder sowas hinzustellen in dieser Perfektion und Schönheit. Und das ist so ein bisschen das Widersprüchliche, manchmal auch das Arrogante, dass wir denken, wir wissen alles besser. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir über die Existenz des Teufels nachdenken. Aber ich glaube nicht, dass es wichtig ist, an den Teufel zu glauben. Was sage ich damit? Glaube bedeutet Vertrauen auf oder in Beziehung stehen. Und das, glaube ich, ist nicht wichtig für einen Teufel. Aber ich glaube, dass der Teufel existiert. Dass es eine unsichtbare Welt gibt. Dass es nicht egal ist, ob er existiert oder nicht. Ich glaube nicht, und das ist mir wichtig, das zu betonen, dass die Bibel uns lehrt, dass es einen Machtkampf gibt zwischen dem Teufel und Gott. Die Bibel lehrt uns, dass wir Menschen hier auf dieser Erde aus uns heraus keine Chance haben gegen den Teufel. Aber die Bibel sagt auch, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und an keiner Stelle wird irgendwie der Eindruck erweckt, als wäre Jesus beinahe dem Teufel unterlegen, also nichts da mit unterhaltsamem Hollywood-Film der großen Schlacht, sondern die Verhältnisse sind klar. Gott ist Gott und der Teufel ist Teufel. Ich denke, der Teufel ist ein gefallener Engel, der sich von Gott abgewendet hat und der gegen ihn kämpft und der hier auf der Erde versucht, seinen Einfluss geltend zu machen. Ich glaube, uns macht beim Nachdenken über den Teufel vielleicht Angst, dass eine fremde Macht über uns Besitz ergreifen könnte. Und wir können jetzt mal diesen Text nehmen und uns mal vor Augen halten, wie wird dieser Mann geschildert. Und zunächst einmal wird dieser Mann völlig hoffnungslos geschildert, völlig isoliert. Er lebt nicht in Häusern, er lebt in Grabhöhlen, also er lebt dort, wo Menschen verwesen, wo kein menschliches Leben mehr möglich ist, dort lebt er. Er schlägt sich mit Steinen. Er schreit. Er ist ruhelos Tag und Nacht unterwegs. Und was sagen Sie noch? Ja, Sie haben ihn versucht, mit Ketten zu binden. Sie haben ihn versucht, die Füße zu fesseln. Und auch das war nicht mehr möglich. Das wird teilweise gleich zweimal von Markus gebracht, das mit den Ketten zum Beispiel. Und das heißt, da niemand mehr war in der Lage, ihn zu bändigen. Das war für die Menschen ein hoffnungsloser Fall, sicher auch ein angsteinflößender Fall. Fremde Mächte ergreifen Macht über uns, über einen Menschen. Er ist, hat nicht mehr von Menschen zu bändigen. Und ich finde es wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Was es aus diesem Menschen gemacht hat, dass er in den Bann des Teufels gekommen ist. Und nun glaube ich, dass die Bibel uns niemals sagt, dass wir aus Versehen oder dass so eine Besessenheit die Normalität wäre, sondern viele Fragen, die wir da in dem Bereich haben, beantwortet die Bibel ja nicht. Auch in dem Text wird ganz viel wird nicht erklärt, oder? Wir könnten uns jetzt lange darüber Gedanken machen, ja, wo kommt denn der Teufel her? Was sind denn die Dämonen? Welche Rangordnungen herrschen da? Davon ist in dem Text überhaupt nichts die Rede. Wir erfahren nicht, warum dieser Mann in dieser Situation ist. Was ist die Vorgeschichte? Was ist passiert? Mit wem hat er sich eingelassen? Auf was hat er sich eingelassen? Nichts. Wir erfahren relativ wenig Details über die Dämonen. Ich glaube, der Teufel kommt nicht mal als Wort vor, oder? Wir erfahren nichts, was mit den Dämonen geschieht, nachdem die Schweine gestorben sind. Wäre doch interessant. Wir wissen auch nicht, warum die Schweine überhaupt gestorben sind, denn Schweine können schwimmen. Und so ist es. Und jetzt möchte ich eben gerade nicht über diese Dinge, die interessant wären, nachdenken, weil dann könnte ich nicht mehr über diesen Text predigen. Sondern ich möchte gern, dass wir bei diesem Text bleiben. Und dieser Text zeigt uns, dass der Teufel gekommen ist, um zu zerstören. Und dass diese Menschen, dass ein Mensch, der sich auf die Macht des Teufels eingelassen hat, gebunden ist, nicht mehr frei ist. Dass er sich selbst zerstört, dass da keine menschliche Gemeinschaft mehr möglich ist, dass eine ganze Familie zerstört ist und dass da keine Hoffnung ist aus menschlicher Perspektive. Und ich glaube, das ist ein erstes, was uns deutlich werden soll, dass diese Wirklichkeit des Teufels nichts ist, was uns Angst machen soll, aber uns bewusst machen soll, dass es diese Wirklichkeit gibt und dass es eine Macht gibt, die zerstören möchte, die kaputt machen möchte. Und wie verlockend auch die Einladungen sind, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, auf welcher Seite wir stehen. Mit wem wir leben wollen. Und ich glaube, es gibt da auch ganz viele Grauzonen, vor denen wir stehen können. Ist es schlimm, Horoskope zu lesen? Ist es schon schlimmer, wenn ich mir aus der Hand lesen lasse? Ist es schlimm, Tiere zu besprechen? Ist es schlimm, ein Amulett auf sich zu tragen? Ist es schlimm und so weiter, oder? Vielleicht gibt es da, kann man mal pendeln, war in meiner Schulzeit, ich habe es zwar nie erlebt, aber man hat immer wieder mal Berichte davon gehört. Ja, die Frage ist, wie weit darf ich gehen, bevor es mir schadet? Und ich komme da am Ende nochmal drauf, aber ich glaube, dass das Entscheidende ist, zu erkennen, dass es schadet. Und das wird sehr, sehr deutlich an diesem Mann. Jesus befindet sich in einem Gebiet, wo nur wenig Juden gelebt haben. Wahrscheinlich gab es eine Minderheit von Juden. Aber er ist ja über den See gefahren und er befindet sich eigentlich nicht mehr in Israel, nicht mehr in Galiläa, wo er die ganze Zeit am Wirken war, sondern er befindet sich in heidnischem Land, also nicht jüdischem Land. Da werden Schweine gezüchtet, eine riesengroße Schweineherde, muss man sich da vorstellen, mit 2000 Tieren. Und Jesus kommt dahin und dieser besessene Mann kommt zu ihm. Und dann bekommen wir ein bisschen einen Einblick in die Welt, in die unsichtbare Welt. Jesus spricht mit diesem Mann, spricht mit den Dämonen, wendet sich diesem Mann zu, der hoffnungslos ist. Nimmt sich Zeit für ihn. Ich weiß gar nicht, was hat Jesus eigentlich vorgehabt auf der anderen Seite vom See. Am Ende dieser Geschichte fährt er wieder zurück. Was hat er da eigentlich vorgehabt? Wissen wir nicht. Aber wir wissen, was er tut. Er nimmt sich für diesen hoffnungslosen Menschen, der kein Jude ist, Zeit. Der seine Hilfe braucht, Zeit. Und verwendet seine Macht, um ihm Freiheit zu schenken, um ihn zu heilen. Und es beginnt damit, dass dieser Mann von alleine zu ihm kommt, er rennt zu ihm hin, fällt auf die Knie und Jesus sagt zu den Dämonen, verlass diesen Menschen, du böser Geist. Verlass diesen Menschen, du böser Geist. Und die erste Antwort ist, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten? Es ist ein unglaublicher Titel, der da verwendet wird für Jesus. Oder? Das muss ich mal vorstellen. Jesus war Mensch, war mit denen unterwegs, von außen, er hatte ja keinen Heiligenschein, er hatte keine sichtbaren Engelscharen um sich herum. Er war ein ganz normaler Mensch, er hat gegessen und getrunken und dann kommt dieser wilde, furchteinflößende Mann, fällt vor ihm auf die Knie und spricht Jesus an und sagt zu ihm, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten? Noch deutlicher kann man nicht die Gottheit Jesu bekennen. Noch deutlicher kann man nicht sagen, über dir steht niemand mehr. Rein gar niemand mehr. Du bist der Sohn Gottes. Und es kommt aus dem Mund dieses Mannes und es sind diese bösen Geister, die das aussprechen, die wissen, wer Jesus ist. Und wir merken auch da schon, die Machtverhältnisse sind klar. Die Machtverhältnisse sind klar, müssen nicht erkämpft werden, sondern die sind von vornherein klar. Äußerlich kommt es dadurch zum Ausdruck, dass dieser Mann auf die Knie geht. Und sagt, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht, quäle mich nicht. Nun fragt Jesus, wie heißt du? Ich heiße Legion. Legion, das steht wahrscheinlich auch in euren Bibelübersetzungen drin, das ist die größte römische Heereseinheit, etwa 6000 Mann. Es geht nicht darum, dass da 6000 Dämonen drin waren, sondern dass es einfach viele waren, oder? Das sagt ja der Dämon dann auch. Denn wir sind viele. Ich heiße Legion, denn wir sind viele. Und er flehte Jesus an, sie nicht aus jener Gegend fortzuschicken. Nicht weit von dort weidet am Berghang eine große Herde Schweine. Lass uns doch in die Schweine fahren, baten die Dämonen. Und dann heißt es einfach nur, Jesus erlaubte es ihnen, oder? Das ist auch so ein Satz. Jesus gesteht es ihnen zu, okay. Und die bösen Geister verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da stürzte sich die ganze Herde, etwa 2000 Tiere, den Abhang hinunter in den See und ertranken. Jesus wendet sich diesem Menschen zu und mit seiner Macht macht er frei. Das ist auch das Thema für meine Predigt. Jesu Macht macht frei. Aber zunächst mal ganz konkret für diesen einen Menschen, dessen Namen wir nicht kennen, von dem wir nicht viel wissen, außer dass er hoffnungslos dem Teufel ausgeliefert war. Und Jesus kommt und wird für ihn zur Freiheit. Und diese Dämonen, die haben nichts entgegenzusetzen. Sie können Vorschläge unterbreiten, denen er dann zustimmt. Am Ende sterben die Schweine. Die interessante Frage, ist das eigentlich moralisch legitim, da einfach 2000 Schweine sterben zu lassen? Wie ging es den Schweinehirten hinterher? Interessiert an der Stelle nicht. Wir können darüber keine Aussage machen. Ich meine, Jesus hatte eine Kasse dabei. Vielleicht hat er der Bevölkerung was gegeben. Vielleicht wollten die gar kein Geld. Wir können darüber spekulieren. Aber das ist alles eigentlich für Markus völlig uninteressant, denn er erzählt es nicht. Was er erzählen will, ist, dass mit völliger Klarheit Jesus der Chef auf dem Platz ist, dass er alle Macht hat. Wir haben in der letzten Geschichte gesehen, dass Jesus Wind und Wellen gebieten und dass sie gehorchen. Ich habe letzte Predigt gesagt, ich habe manchmal schon Mühe damit, dass mir meine Kinder gehorchen. Jesus gehorcht Wind und Wellen. Hä? Wir würden uns vielleicht wünschen, dass Jesus mal mit dem Regen ein Wörtchen redet in unserer Zeit, oder? Ihr könnt euch rausstellen und sagen, Sommer sei da und es passiert nichts. Das ist ja gerade die Größe von Jesus, die hier deutlich wird. Und jetzt kommt eine Macht, die mächtiger ist als alles, was Menschen haben. Ketten, Fußfesseln, gutes Zureden, einsperren hilft nichts, stecken ihn in die Grabhöhlen, da haust er, schlägt sich selbst und der Mann wird frei. Und jetzt ist ja die Frage, was passiert da? Ja, Jesus, der Sohn Gottes, des Allerhöchsten, ist da und tut ein Wunder, wo wir alle sagen würden, wir schlackern mit den Ohren, wenn sowas vor unseren Augen passieren würde. Und was passiert? Was passiert? Was machen die Menschen in dieser Gegend, aus dieser Stadt? Die Schweinehirten liefen davon und berichteten alles in der Stadt und in den Dörfern. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Besessenen bei ihm. Der Mann, in dem die Legion Dämon gewesen war, saß jetzt da, bekleidet und bei klarem Verstand. Da bekamen sie es mit Angst zu tun. Nachdem sie von den Augenzeugen erfahren hatten, was mit dem Besessenen und mit den Schweinen geschehen war, drängten sie Jesus, das Gebiet zu verlassen. Jesus erlebt hier die umgekehrte Reaktion, die er in Galiläa erlebt hat. Vielleicht wisst ihr das noch aus den Anfängen des Markus-Evangeliums. Jesus kommt irgendwo hin und alle Leute kommen und wollen ihn hören. Sie bringen ihre Kranken, sie bringen die Besessenen, sie bringen die denen niemand mehr helfen kann. Sie bringen den gelähmten Freund, decken das Dach ab, setzen alles daran, dass Menschen Jesus begegnen. Und hier geschieht genau das Gegenteil. Sie sagen, Jesus, du machst uns Angst. Du musst gehen, du hast hier keinen Platz. Da geschieht ein Wunder, dass ein Mann frei wird und sie können damit überhaupt nichts anfangen. Sie können das nicht einordnen. Sie sind nicht mal mehr bereit, Jesus weiter Gastrecht zu gewähren, sondern sie möchten, dass er geht. Sie zeigen Jesus die kalte Schulter und sie zeigen eigentlich auch dem Befreiten die kalte Schulter. Man könnte ein Fest machen. Man könnte Schweine schlachten, grillieren. Sie bringen nicht ihre Kranken mit, sondern sie sagen, Jesus, geh bitte. Und wie reagiert Jesus? Jesus reagiert, indem er ihrer Bitte stattgibt. Er geht. Krass. Er diskutiert gar nicht mit ihnen, sondern in unserem Text heißt es einfach, als er ins Boot stieg. Er geht. Aber er wird noch von einem aufgehalten, von dem Mann, der gesund war. Es ist so lapidar, wie das geschildert wird, oder was mit diesem Mann geschehen ist. Vorher wird mehrfach berichtet, wie schlecht es ihm geht, was er alles durchgemacht hat. Und das ist eigentlich auch die Schönheit von diesem Bibeltext, dass wenn man sich mit dem Bibeltext in der Tiefe befasst, dass man merkt, da wird so viel betont, dass dieser Mann völlig hoffnungslos war. Und dann heißt es einfach lapidar in Vers 15, der Mann saß jetzt da, bekleidet und bei klarem Verstand. Jesu Macht macht frei. Und der Mann, der will jetzt Jesu Jünger sein. Er will mit ihm mitgehen. Er hat gesagt, du hast mich freigemacht, mit dir will ich mitziehen. Und auch da ist ja Jesu Reaktion alles andere als erwartbar, oder? Jesus sagt, nein, bleib hier. Bleib hier. Du darfst mein Jünger sein, aber bleib hier, ich brauche dich hier. Da, wo Jesus nicht hingehen darf, da schickt er seine Jünger hin. Das finde ich erstaunlich. Jesus geht, aber seine Botschaft bleibt da. Jesus geht und das, was er getan hat, das zieht Kreise. Überraschenderweise lehnt Jesus ab, sagt, ich brauche dich vor Ort, du bist mein Werkzeug. Er sagt ihm, geh nach Hause zu deinen Angehörigen. Er stärkt die Familie, sagt, geh zurück zu deiner Familie. Berichte ihnen, was der Herr für dich getan und wie sehr er über dich erbarmt hat. Und er wird damit zum Jünger Jesu. Und wenn man genau hinschaut, merkt man auch, dass er Jesus mit Gott identifiziert. Denn Jesus sagt zu ihm, oder ja, manchmal fragt man sich, vielleicht muss man auf solche Spitzfindigkeiten achten. Ich glaube schon, denn Markus war nicht dumm, als er sein Evangelium geschrieben hat. Und er hat ganz bewusst bestimmte Worte gewählt. Und ich glaube auch, dass dieser Glaube, dass Jesus Gott war, dass er Gott begegnet ist, dass das einer der Dinge war, von dem dieser ehemalige Besessene gesprochen hat. Jesus sagt zu ihm, geh zu deinen Angehörigen, berichte ihnen, was der Herr für dich getan hat. Das ist ein Hoheitstitel. Herr, was Gott für dich getan hat. Und da heißt, der Mann ging fort und begann in 10 Städtegebiet zu verkündigen, was Jesus für ihn getan hat. Was Jesus für ihn getan hat. Jesus ist der Herr. Und es löst wiederum bei den Menschen ein Staunen aus. Ob es mehr ausgelöst hat, wissen wir nicht. Aber zumindest waren sie erstaunt. Und man konnte nicht wegdiskutieren, was Jesus da gemacht hat. Ich finde, das ist eine faszinierende Geschichte, die auch eine faszinierende die auch wichtige Bedeutung für unser Leben haben kann. Zunächst mal glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir mit der Wirklichkeit des Bösen, des Teufels rechnen, aber dass wir davor keine Angst zu haben brauchen. Denn Jesus ist mächtig. Wer mit der Wirklichkeit des Bösen rechnet, der wird mit dieser Wirklichkeit auch nicht spielen, wenn er Jesus nachfolgen möchte. Und ich für mich habe die Regel, wenn ich den Eindruck habe, es ist unklar, ob ich was in der Nachfolge von Jesus tun kann, dann tue ich es nicht. Ich finde, Grauzonen sollten wir klären, indem wir Licht reinbringen. Ich würde uns ermutigen, wirklich mit allem, was wir haben, die Gegenwart Jesu zu suchen. Der Text zeigt uns, in der Theologie spricht man von Christologie, oder? Wer Jesus wirklich ist, in seiner Klarheit. Und soll unser Vertrauen auf Jesus bestärken. Das ist die erste und wichtigste Anwendung dieses Textes. Wenn du einfach fragst, was bringt mir dieser Text? Der bringt dir keine konkrete Anweisung, tu dies, lass das, zunächst mal. Sondern er zeigt dir, wer der ist, an den du glaubst. Er will dir Jesus groß machen. Er will dir seine Macht und seine Möglichkeit vor Augen halten. Und er will dich auffordern, mit allem, was du hast und bist, auf ihn zu vertrauen. Das ist sowieso die Absicht von Markus. Markus 1, Vers 1. Wisst ihr, das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Jesus ist völlig vertrauenswürdig. Er ist in diese Welt gekommen. Mit ihm kommt Gott, mit ihm kommt seine Macht, seine Möglichkeiten. Und wenn wir einfach aufhören, weil wir sagen, ich schaffe es nicht oder so bin ich halt, ja, dann müssen wir uns fragen, leugnen wir nicht, dass Gottes Wirklichkeit und Gottes Macht in unserer Welt da ist? Sind wir bereit, mit allem, was wir haben, völlig auf Jesus zu vertrauen? Das ist die entscheidende Frage. Und dann würde ich Grauzonen eben meiden. Dann würde ich sagen, ich nehme das, was Jesus mir gibt. Ich nehme das, was ganz klar aus Jesu Händen kommt. Und den Rest muss ich, werde ich, wenn ich auf Jesus vertraue, werde ich nichts verpassen. Wenn ich auf Jesus vertraue, werde ich nichts verpassen. Dann muss ich nicht alles mitnehmen, sondern kann darauf vertrauen, dass ich bei ihm nicht zu kurz komme. Ich denke, wie wir über Jesus denken, entscheidet über unseren Glauben und über unser Leben. Kann ich mit Jesus mutig sein? Hat Jesus offene Arme, in die er mich schließt? Hat er Zeit für mich? Ja. Ich glaube, alle Texte, die wir bisher aus dem Markus-Evangelium gelesen haben, ermutigen uns. Wir dürfen zu Jesus kommen. Sein Herz ist voller Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, Macht und Möglichkeit. Niemals sagt er, zu schmutzig, zu inkonsequent, zu undiszipliniert, zu alt, zu hässlich, zu unbrauchbar, zu wertlos, zu wenig perfekt. Sagt er nicht, sondern er nimmt sich Zeit für diese einzelnen Personen. Für den Gelähmten, der durchs Dach kommt, und für diesen Mann, der auf ihn zukommt. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns bewusst machen wollen, dieser Text möchte unseren Glauben stärken. Er möchte uns nicht einfach irgendwelche Anweisungen geben, sondern er möchte unseren Glauben stärken. Und ich finde es so faszinierend, dass dieser Mann, der anfängt, an Jesus zu glauben, Jesus nachzufolgen, dass Jesus ihn gebraucht, um seine Botschaft weiterzugeben. Und er hat nicht die Aufgabe, von dem zu reden, wovon er keine Ahnung hat, sondern seine Aufgabe ist, von dem zu reden, was er mit Jesus erlebt hat. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, das von Jesus zu teilen, was er für uns bedeutet, was wir mit ihm erfahren haben, wofür wir ihm dankbar sind. Jesu macht frei. Und deswegen ist dieser Text eine Einladung, mit all unserer Unfreiheit zu Jesus zu kommen. Und nicht alles, was wir erleben, hat mit Dämonen zu tun. Manchmal machen uns auch schlechte Gewohnheiten unfrei. Manchmal macht uns mangelnde Disziplin unfrei. Manchmal machen uns gewisse Prägungen zu schaffen, die wir erlebt haben. Es gibt Besessenheit, davon bin ich überzeugt, das habe ich auch schon erlebt. Aber davon müssen nicht alles verteufeln. Sondern wir müssen lernen, dass es Krankheit gibt, Besessenheit, Prägung. Und mit allem, was uns unfrei macht, sollen wir zu Jesus kommen. In meiner Jugend habe ich einen Satz gelernt, der ist mir eingefallen in der Predigtvorbereitung und den möchte ich mit euch teilen. Klaus Vollmer hat es, glaube ich, gesagt. Er hat gesagt, meine Gebundenheit an Jesus Christus ist meine Freiheit, Dinge zu lassen, die mich binden. Ich finde solche Sätze wunderbar. Meine Gebundenheit an Jesus Christus ist meine Freiheit, Dinge zu lassen, die mich binden. Nicht jeder von uns ist besessen, oder? Deswegen hat dieser Text vielleicht nicht 1:1 jetzt was mit unserem Alltag zu tun. Aber ich glaube, es geht darum, dass wir frei werden von dem, was uns gefangen nimmt. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Um die Macht der Sünde in unserem Leben zu brechen, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Nicht mehr Sklaven der alten Gewohnheit. Nicht mehr Sklaven unserer Vergangenheit, sondern dass wir frei sind, dass wir Gottes Kinder sind. Und jetzt kommt der eigentliche Grund, warum es gefährlich ist, die Wirklichkeit des Teufels zu leugnen. Denn wenn uns das Angst macht, dass fremde Menschen Mächte über uns bestimmen könnten, ich sage, das geschieht nicht einfach so, sondern da muss man sich auf sie einlassen. Aber das widerspricht ja unserem Motto, ich bin meines Glückes Schmied, ich habe mein Leben im Griff. Ja? Es gibt ja aber auch die andere Seite, es gibt die Kraft des Heiligen Geistes, die uns verändern will. Die übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes, die aus lieblosen Menschen liebevollen Menschen machen will, aus traurigen Menschen fröhliche Menschen, aus ungeduldigen Menschen geduldige Menschen. Die Früchte des Geistes sind Liebe, Geduld, Freude, Friede, Freundlichkeit und so weiter und so fort. Und wenn wir sagen, und das ist nämlich genau die Konsequenz der Theologie von Rudolf Bultmann, wenn wir sagen, es gibt keine, wir können nicht mehr an die Geisterwelt glauben, wir können nicht mehr an die Wunder glauben, wie können wir dann an die Macht des Heiligen Geistes glauben, die uns verändern will, die uns frei machen will, die zerbrechen will, was zerstört, die schlechten Gedanken, die schlechten Gewohnheiten, die falschen Prägungen. Versteht ihr, wenn wir den Teufel leugnen, warum soll es dann Gott geben? Mein Theologieprofessor hat es behauptet. Ich habe nie verstanden, warum er an Gott glauben kann und den Teufel leugnen kann. Das ist sowas von willkürlich. Und deswegen ist dieser Text die Einladung, meine Gebundenheit an Jesus Christus zu suchen, zu leben. Meine Gebundenheit an Jesus Christus ist meine Freiheit, Dinge zu lassen, die mich binden. Und dazu lade ich euch ein. Glaubt, vertraut Jesus, dass er in all den Situationen, die also hoffnungslos und eingebunden, dass er da Dinge verändern kann, dass er euch verändern kann, dass er durch euch andere Menschen verändern kann. Und das ist das Schöne, was ich an meinem eigenen Leben erlebt habe. Jesus verändert. Ich habe vor 20 Jahren Abitur gemacht. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, meine Abi-Gruppe hat sich gestern getroffen, deswegen komme ich da drauf. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, wenn ich denke an die Hemmungen, an die Komplexe, die ich hatte in der damaligen Zeit, wenn ich daran zurückdenke, dann denke ich immer noch, es stimmt nicht ganz, aber ich bin wirklich mit Minderwertigkeitsgefühlen und mit Komplexen voll gewesen, als ich ins Gymnasium gekommen bin, mit Seitenscheitel und Kleidern, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe. Das ist alles meine Sache, ich will gar nicht meine Eltern anklagen, aber ich staune manchmal, was Jesus aus mir gemacht hat. Vielleicht denkt ihr nicht, vielleicht denkt ihr, der müsste noch viel mehr machen, da stimme ich euch ja zu. Aber eigentlich, ich sage das einfach nur, weil ich gemerkt habe, Jesus verändert. Und er verändert gerade in den Bereichen, wo ich vielleicht gedacht habe, da tauge ich gar nichts, da kann ich gar nichts, da bin ich wertlos. Da kommt Jesus und macht was Neues. Meine Gebundenheit an Jesus Christus ist meine Freiheit, Dinge zu lassen, die mich binden. Ich möchte euch ermutigen, zu Jesus zu gehen, und ich möchte es jetzt auch tun im Gebet. Herr Jesus, du bist der Allerhöchste, und wir finden so viele Gründe, warum bestimmte Dinge nicht möglich sind, warum wir bestimmte Dinge nicht können. Aber ich will mich und wir als Gemeinde wollen uns deiner Macht aussetzen. Deine Macht macht frei. Du bist Wirklichkeit. Du bist mächtiger als alle Mächte auf dieser Erde. Und auch wenn du Kriege nicht aktiv beendest, kannst du Menschen, die im Krieg sind, Trost, Sicherheit und Zuversicht geben. Auch wenn Krankheit nicht verschwindet von dieser Welt, wissen wir, dass wir in dir geborgen sind, Halt und Zukunft haben. Danke, Herr Jesus Christus, dass deine Macht keine Grenzen kennt. Jesus, deine Macht macht frei. Und danke, dass wir uns an dich binden dürfen, dir nachfolgen dürfen. Und dass wir wissen dürfen, du bist groß. Amen.